Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Impact-Runde, wo wir immer mit Gründerinnen und Gründern sprechen, darüber, wie sie im Impact-Bereich gegründet haben oder gerade dabei sind und auch, was es manchmal für Challenges gibt. Und heute haben wir gleich zwei Gründer bei uns, Moritz Hall und Jade Diet von Vololink. Erstmal hallo an euch beide.
Hi.
Hey.
Bei zu sein.
Ja. Ihr habt zusammen gegründet, schon fast klassisch, muss man sagen, zumindest im traditionellen Startup-Bereich während des Studiums, wo ihr euch auch kennengelernt habt. Aber ihr wart Freunde, bevor ihr eine Geschäftsidee hattet. Wie ist es dann aber dazu gekommen und wer hatte sozusagen den ersten Impetus zu sagen, hey, wir sollten nicht nur zusammen studieren und Bier trinken, sondern auch eine Firma gründen?
Ja. Das stimmt. Genau, Jade und ich kennen uns aus dem Wirtschaftsinformatikstudium in Regensburg, haben uns da recht früh kennengelernt, weil wir in der gleichen Freundesgruppe waren und dann ja sicherlich auch mal bei einem Bier darüber ausgetauscht, dass wir eigentlich beide auch interessiert sind am Thema Startup-Gründung, da auch ja aktiv sind. Ich habe damals noch als Werkstudent in einem Startup gearbeitet. Jade war auch in kleineren Unternehmen mit aktiv und ja, das wussten wir erstmal so voneinander, aber natürlich ist daraus jetzt nicht direkt eine gemeinsame Gründungsidee geworden. Und die kam dann eigentlich erst später, als ich aus dem Auslandssemester in Australien, da haben wir wieder Australien als Beispiel, zurückgekommen bin. Da bin ich dort auf eine coole Initiative gestoßen, die Pledge 1% heißt, bei der sich Unternehmen einbringen können und 1% von ihrem Gewinn, ihren Produkten oder eben ihrer Mitarbeiterzeit für den guten Zweck einbringen können. Und ich dachte mir damals, das wäre doch eigentlich cool, wenn es sowas Ähnliches auch in Deutschland gäbe. Bin damit dann auf den Jade zugegangen und er fand die Idee auch ganz gut. Und wie es dann dazu gekommen ist, dass wir auch da das näher in Richtung Gründung gedacht haben, war eigentlich im Rahmen dann von einem 5-Euro-Businessplan-Wettbewerb, wo wir dann das erste Mal gemeinsam auch an einer Idee weitergearbeitet und die ausgefeilt haben.
Ja, und die Idee war dann eben auch als Wirtschaftsinformatiker nicht ein klassisches, super skalierbares B2B-Startup, sondern es hatte eben eine soziale Komponente, hat es bis heute. Was genau macht denn Vololink und was macht euch besonders?
Ja, ich glaube, was uns besonders macht oder das große Problem, was wir im sozialen Bereich festgestellt haben, ist das Thema Digitalisierung. Wir als Wirtschaftsinformatik-Studierende sind da natürlich relativ aware dem Thema gegenüber gewesen und haben dann aber auch so, also ich war sozial engagiert, Moritz war in seiner Vergangenheit schon viel sozial engagiert und in den Vereinen, wo wir hier und da mal unterwegs waren, haben wir einfach diese krasse Diskrepanz zwischen dem, was wir im Werkstudium gemacht haben und was halt in den Vereinen so vorherrscht an aktuellen Digitalisierungsmaßnahmen festgestellt und konnten da dann hier und da schon mit unserer eigenen Expertise einfach aushelfen in einem ganz kleinen Rahmen, aber haben uns dann halt dann auch gedacht, es muss doch viel, viel besser noch gehen und es wäre so viel Potenzial noch drinnen, wenn man diese Digitalisierungsaspekte auch in den Sozialsektor reinbringt und da den Impact einfach dadurch maßgeblich skalieren kann. Und genau, mit dieser Mission sind wir halt dann wirklich an den Start gegangen, auch zu gucken, wie können wir die Digitalisierung in sozialen Einrichtungen voranbringen und haben das dann auch gestartet mit einem Hochschul-Mentoring-Modell. Das heißt, wir wollten möglichst niederschwellig den Zugang zur IT-Expertise schaffen und haben deswegen auf Hochschulen zugegangen, haben geguckt, wie können wir an Praxis Seminaren, Studierende an IT-Themen im Sozialsektor arbeiten lassen, weil wir auch in unserem Studium festgestellt haben, wir arbeiten halt für die Schreibtischschublade unseres Professors, aber all dieses Wissen liegt irgendwie auf der Straße und man könnte das eigentlich viel besser nutzen. Und genau, haben deswegen da auch schon über 30 Digitalisierungsaspekte, Projekte wirklich umsetzen dürfen und sind jetzt ein bisschen so Transition von Hochschulmentoring zu wirklich als Berater und Dienstleister auch agieren und auch die ersten eigenen Softwareprojekte auch zu fahren.
Ja, das, was ihr gerade beschrieben habt, ist, glaube ich, ein zumindest in dem Non-Profit-Sektor bekanntes Problem. es gibt wenig Ressourcen und wenig auch Expertise, neben der super großen Expertise für das Thema, an dem Nonprofits arbeiten, eben die eigenen Strukturen aufzubauen und auch zu betreiben. Ja. Kaum ein Verein mit drei Vollzeitmitarbeitenden kann sich noch einen IT-Manager leisten. Gleichzeitig ist es ja für eine Organisation mit wenig Ressourcen umso wichtiger, gut digitalisiert zu sein, weil es halt Prozesse effizienter gestaltet. Ist natürlich so ein Henne-Ei-Problem. Wie lösen die, also die Studis, so verstehe ich das, kommen dann sozusagen und unterstützen, die Vereine, Strukturen aufzubauen. Wie kann man aber sicher gehen, dass diese dann auch langfristig funktionieren und betrieben werden? Weil ich habe immer das Gefühl, man kann 40 Softwareprodukte irgendwo installieren, aber wenn sie keiner bedient, dann wird es kompliziert.
Ja, also das war auch was, worüber wir uns lange Gedanken gemacht haben und das sich auch erstmal Stück für Stück weiterentwickeln musste. Mittlerweile gehen wir eigentlich meistens so vor, dass wenn wir auf eine neue soziale Organisation zugehen, erstmal ja recht ausführlich mit den Ansprechpartnern, Ansprechpartnerinnen sprechen und uns versuchen, ein ganzheitliches Bild zu machen. Also gehen da auch die einzelnen Bereiche der Digitalisierung durch, von der Website über Cloud-Datenmanagement bis hin zur Anwendung von KI und sinnvoller Nutzung von künstlicher Intelligenz, und starten eigentlich im Idealfall erstmal mit einem Workshop, wo wir auch mit dem Hintergrundwissen von Jade und mir uns anschauen, wie ist die Organisation aufgestellt und wo sind Potenziale, also auch nicht da Digitalisierung als Selbstzweck zu sehen. Manchmal ist ja auch praktisch, was einfach auf dem Papier zu notieren, aber wo kann wirklich eben Zeit und Ressourcen eingespart werden, um effizienter und zukunftsfähiger zu werden, und schauen da, dass wir eben gemeinsam uns ein Bild verschaffen und gemeinsam schauen, wo gäbe es denn jetzt auch dann ein gutes IT-Projekt, das wir an IT-Studierende übergeben könnten. Also beispielsweise ein KI-Chatbot, jetzt schon recht komplexes Projekt, ein IT-Chatbot, der Lehrkräfte unterstützt oder die gemeinnützige Organisation ihren Prozessen unterstützt. Und das wäre dann so ein Projekt, das wir an IT-Studierende übergeben im Rahmen von einem Uniseminar und dann natürlich auch währenddessen und im Nachgang weiter begleiten und schauen, dass es sinnvoll dann noch eingesetzt werden kann.
Jetzt gibt es ja gerade in dem Impact-Sektor oder auch Non-Profit-Bereich oft Geschäftsmodelle, die auf so diesem Matching basieren, also dass man Expertise von einer Seite zur anderen bringt. Was mir da oft begegnet als Bottleneck, ist einfach die Akquise von genug Organisationen und genug Volunteers und die dann auch noch zusammenzubringen. Wie funktioniert das bei euch? Also wie findet ihr beide Seiten und auch wie viel Aufwand ist es eigentlich, bis so ein Match zustande kommt?
Ja, ich vielleicht nochmal kurz anknüpfen. Ich bin da meistens stark involviert in genau diese Matchings. Und also wir haben genau dieses Thema. Sind da auch jetzt besser geworden, finden soziale Organisationen stark über Netzwerke, in denen wir auf uns aufmerksam machen. Zum Beispiel das Send-Netzwerk ist da in dem Bereich ganz bekannt. Wir sind auch im Impact Hub oder in der Social Entrepreneurship Akademie in München und schauen, dass wir da über verschiedene Angebote, Öffentlichkeitsarbeit, auch Newsletter schauen, dass wir das Angebot publik machen, da erstmal mit vielen sozialen Organisationen in Kontakt kommen. Und auf der anderen Seite haben wir es eben mittlerweile geschafft, Stück für Stück unsere Hochschulkontakte aufzubauen. Also haben jetzt immer mehr Informatiklehrstühle, die genau solche Projekte suchen, in ihre Kurse einbinden wollen. Und bisher oder jetzt zuletzt läuft es eigentlich erstaunlich gut, dass wir wirklich so eine 90% Match-Erfolgsquote haben und aber noch im recht kleinen Umfang, also jedes Semester 10 gemeinnützige digitale Projekte und 10 Hochschulseminare, die das lösen.
Ja, das ist ja dann, oder daraus resultiert dann der Impact, den ihr habt, weil ihr natürlich die Organisation besser macht und, das ist jetzt meine Vermutung, auch mehr Studierende in Kontakt bringt mit sozialen Organisationen und auch sozialen Herausforderungen, die zu lösen sind. was sicherlich zumindest die Hypothese zulässt, dass da eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass die sich im sozialen Sektor weiter engagieren oder sogar selber dort arbeiten, gründen, ja, das nächste Impact-Startup. Seid ihr schon so weit, dass ihr so eine Hypothese nicht nur aufstellen, sondern auch begründen könntet? Also habt ihr schon irgendwie Feedback, dass dann einer der Studis sagt, okay, danach, ich würde jetzt auch gerne mal eine GmbH gründen?
Also genau, was wir sehr häufig haben, ist ja, dass auch die Studierenden im Nachgang mit der jeweiligen sozialen Organisation noch eine gewisse Zeit im Austausch bleiben, auch im Nachgang unterstützen. Wir können jetzt noch nicht ja konkret vorweisen, dass dann auch das zu einer eigenen gemeinnützigen Gründung geführt hat oder zu einer Anstellung in der sozialen Organisation.
Okay.
Wir haben aber schon die Erfahrung, dass es bei den Studierenden trotzdem sehr gut ankommt, was Gemeinnütziges zu machen. Das messen wir schon. Und ja, vor allem auch was Praktisches umzusetzen. Und man muss auch sagen, viele, die können ja freiwillig auch daran teilnehmen oder könnten sich ja auch für das ganz normale klassische Theorieprojekt als Alternative entscheiden. Viele, die mitmachen, sind wirklich auch vorher schon engagiert, waren bei Hackathons dabei in MINT-Programmiernetzwerken, wo sie auch mit Schülern Programmieren beibringen, zum Beispiel hatten wir schon. Aber was wir an Impact-Zahlen messen, ist dann schon, dass wir auch die Projekte im Nachgang länger bei den sozialen Organisationen anschauen, begleiten und schauen, wie trägt das zur Steigerung des digitalen Reifegrads bei und wie viel Zeit, vor allem wie viel Zeit spart es ihnen ein.
Ja, genau, das lässt sich ja messen. Die anderen Faktoren in der Tat, wissen wir, dauern länger, aber es gibt ja so durchaus diese Beweisführung, dass du häufiger in den Sektoren landest, denen du ausgesetzt bist im Studium. Deswegen landen im MBA irgendwie alle bei den Top 4 Consulting-Buden und ich weiß nicht, wie es in der Wirtschaftsinformatik ist, aber wenn OpenAI ständig auf deinem Campus rumhängt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du dort landest. Aber lass uns mal neben dem Impact auch über den zweiten Teil von Impact Entrepreneurship reden, nämlich das Businessmodell. Ihr habt das so ein bisschen schon angedeutet, aber das, was ihr gerade beschrieben habt, ist ja nicht das, womit ihr die Firma finanzieren wollt langfristig. Wie übersetzt ihr also sozusagen euren Impact in ein Geschäftsmodell und wie weit seid ihr da gerade?
Ich glaube, wie ich eingangs auch schon so ein bisschen erwähnt hatte, dass wir da gerade so eine Umbruchphase sind. Also wir sind halt gerade mit diesem Hochschul-Mentoring-Gedanken, weil das auch immer noch ein super niederschwelliges und gutes Angebot ist und ich glaube auch ein schönes und wichtiges Angebot ist. Aber gleichzeitig haben wir halt auch gesehen, dass soziale Einrichtungen, also nicht jedes Projekt, das wir in der Hochschule platzieren können, ist das, was die sozialen Einrichtungen gerade brauchen, beziehungsweise nicht alle Projekte an Digitalisierungsbedarf passen in so eine Hochschule. Und solche Projekte nehmen wir uns halt zusätzlich jetzt eben an und schauen, dass wir da wirklich als verlässlicher IT-Dienstleister agieren, der einfach die entsprechende Sozialsektorexpertise mitbringt. Und ich glaube, das differenziert uns jetzt auch zu unserem Wettbewerb. Also da gibt es einfach ganz wenige Player, die wirklich die speziellen Herausforderungen und Bedingungen im Sozialsektor wirklich so gut kennen und auch die Tool-Landschaften etc. So gut kennen wie wir, weil wir einfach mit jeder Einrichtung eine komplette Bedarfsanalyse geführt haben. Und genau, deswegen trägt uns zunehmend eigentlich unser Dienstleistungs- und Softwareangebot. Und wir sind gerade eben auch in der Pilotphase, wo wir die Fördermittelverwaltung automatisieren für soziale Einrichtungen. Und auch das ist ein Thema, das wir in unserer ursprünglichen Bedarfsanalyse eben bei allen Einrichtungen als Muster erkannt haben, dass Fördermittelverwaltung riesen bürokratischer und aufwendiger manueller Prozesses und dafür eine Software zu bauen, großer Hebel für ganz viele Einrichtungen, aber auch für uns und unser Geschäftsmodell, um das langfristig auch skalierfähig aufzustellen. Und ja.
Jetzt habt ihr ja quasi beschrieben etwas, was glaube ich in dem Sektor oder gerade beim Gründen ganz, ganz viele Menschen erleben. Nämlich man hat einen irgendwie greifbaren Impact sehr früh, auch wenn man ihn nicht zu 100% sofort quantitativ belegen kann langfristig. Der ist spürbar, aber er ist nicht refinanziert oder refinanziert sich nicht selber. Und das Geschäftsmodell, das man dazu entwickeln muss, setzt aber an einer ganz anderen Stelle an. Also wir waren ja auch schon mal zusammen in einem Workshop und es gibt ja immer so die Beneficiaries, die von deiner Arbeit profitieren und die Customer und die sind halt nicht immer deckungsgleich. Das macht ja auch was mit einem Unternehmen, mit einer Organisation. Ja, es ist ja einfacher, wenn man was herstellt und es verkauft und sich sonst mit nichts beschäftigen muss. Wenn man in so verschiedenen Dimensionen gleichzeitig denken muss, also welchen Organisationen helfe ich, wen brauche ich dafür und wem verkaufe ich meine Dienstleistung? Was macht das auch in der täglichen Arbeit? Also macht es das komplizierter, macht es das spannender? Wie geht ihr mit dieser Ambiguität um?
Ja, also das macht es auf jeden Fall spannender und vielleicht muss man auch dazu sagen, also wir würden wahrscheinlich jetzt auch nicht hier an dem Punkt heute stehen, wenn wir nicht im ersten Jahr eine Förderung durchs Bundesministerium für Bildung und Forschung bekommen hätten, die uns da diesen Experimentierspielraum oder erstmal diese Findungsphase erlaubt hat, wie wir auch diesen Impact, den wir generieren, mit einem Geschäftsmodell verbinden. Ja, ist natürlich so, wir haben verschiedene, ja, wie du sagst, verschiedene Stakeholder. Das eine sind die sozialen Organisationen, die natürlich im Wesentlichen profitieren von unserer Lösung. Dann haben wir Universitäten, Hochschulen, IT-Studierende, die wir in die Projekte einbinden, die natürlich aber auch was davon haben. Also klar, unterstützen sie auch mit ihrer Expertise, aber die IT-Studierenden zum Beispiel lernen extrem viel dabei. Die ProfessorInnen freuen sich, weil sie wirklich interessante Module damit anbieten können. Und letzten Schritt haben wir sogar zum Teil noch Tech-Unternehmen, die dann durch Pro-Bono-Mentorings die IT-Studierenden begleiten, was nochmal ein echt cooler Mehrwert ist für einige, wenn die dann beispielsweise von einer großen Softwarefirma lernen können, wie die auch so ein Projekt angehen. Und ja, wie haben wir es gemacht, weil du ja auch nach dem Geschäftsmodell gefragt hast. Also wir sind gerade dabei, also aktuell ist der Stand, dass wir zum einen uns finanzieren durch Sponsorings von Tech-Unternehmen, die wir in die Projekte mit einbringen, aber schon auch durch die sozialen Organisationen, die entscheiden können, wollen sie jetzt nur ein reines Hochschulprojekt mit uns machen, wollen sie vielleicht auch das Hochschulprojekt mit Vor- und Nachbetreuung durch uns durchführen oder dürfen wir sogar selbst IT-Dienstleister, Softwareentwickler werden und rechnen da nach bisschen vergünstigten Stundensatz als auf Projekte eben selber ab, vor allem Softwareprojekte selber ab, haben eigene Softwarelösungen, genau.
Ja, ist ja super spannend, weil ihr auch nochmal das beschreibt, was ganz viele gerade, die sich als Impact-Startups sehen, erleben. Also man will ein Skalierungsmodell, man will sich wirtschaftlich tragen. Gleichzeitig ist es natürlich am Anfang kompliziert, sozusagen die Marktlogik der klassischen Startup-Skalierung zu treffen, ja, weil das Geschäft eben mehrere oder die Geschäftsidee mehrere Ebenen hat. Ich habe gelesen, ihr wart auch am Anfang in einem klassischen Startup-Netzwerk bei einem Wettbewerb unterwegs und die haben euch so relativ klar gesagt, Jungs, das ist eine schöne Idee, aber hört auf damit, weil es niemals funktionieren wird. Was macht das mit jemandem, wenn der so, das sind ja sehr erfahrene Leute, die ihren Job gut machen, nur eben sozusagen mit einem sehr klaren Blick aufs Geschäftsmodell. Aber was macht das mit euch in dem Moment oder hat das mit euch gemacht? Und was habt ihr aber vielleicht auch daraus gelernt, was euch heute vorwärts bringt?
Ja, also ich glaube, das war schon hart, wenn ich das für uns beide so sagen kann. Das war schon erstmal so, wow, okay. Irgendwas ist da wohl, was wir irgendwie noch nicht so durchgedacht haben oder wo vielleicht das Verständnis dann noch nicht so da ist auf der anderen Seite, das so die Frage. Aber es hat uns tatsächlich am eigentlichen Gründungsimpact, Gründungsgedanken eigentlich nie abgehalten. Also wir haben uns irgendwie auch eher gedacht, so jetzt erst recht. Mhm. Jetzt zeigen wir oder beweisen, dass das schon möglich ist und hatten aber dadurch auch den entsprechenden Anreiz, mal nochmal zu challengen und zu gucken, wie kann man das Geschäftsmodell vielleicht doch nochmal anders aufstellen, auf eine sichere Basis bringen. Und ich glaube, ja, dann hast du ein, zwei Stellschrauben, an denen du irgendwie drehst und versuchst, es besser zu machen. Und das ist dann vielleicht auch genau die entscheidende Schraube, die es gebraucht hat, um das Ganze in eine zukunftsfähige Unternehmensstruktur zu bringen. Also ich glaube, es hat uns schon den nötigen Anschub gegeben, auch nochmal ein bisschen zu refinen.
Man muss, genau, vielleicht ergänzen, die Anekdote, auf die du ansprichst, Alex, war schon sehr zu Beginn, wo wir unseren ersten Business mal erstellt hatten und genau für Mentoren, erfahrene UnternehmerInnen eingereicht haben. Und da genau war eben von einer Person das Feedback, genau, diese Idee sollte nicht, oder dieses Business sollte nicht weiter verfolgt werden. Und genau, hatte vielleicht auch recht zu dem Zeitpunkt. Wir mussten da auch wirklich nochmal, haben auch seitdem nochmal einiges umgestellt, komplett anderes Geschäftsmodell und Social Impact Unternehmen auch geworden. Ja, war auf jeden Fall gut, dass wir uns das Feedback nicht also schon zu Herzen genommen haben, aber das jetzt nicht Demotivation genommen haben, sondern eher als Denkanstoß, darf nochmal genauer das zu challengen.
Ja, aber ich kann euch beruhigen. Also mir sagen Leute bis heute, dass ich aufhören sollte und mir einen richtigen Job suchen. Also das hört vielleicht auch nicht auf. Aber was ich ganz spannend finde, ist, weil ihr gesagt habt, ja, das ist hart. Na klar, weil jemand dein Geschäftsmodell auseinandernimmt, aber mal so Hand aufs Herz, wenn man losgeht mit der Mission, wir machen die Welt besser oder zumindest tragen positiv zur Gesellschaft bei und sieht ja auch jeden Tag die Ergebnisse, wird man dann nicht auch wütend, weil man sagt, das müssten doch jetzt alle anderen auch sehen, wir haben doch schon Impact. Und gleichzeitig muss man vielleicht auch manchmal, das hängt ja damit zusammen, dann darauf gestoßen werden, ja, aber jeder Impact muss sich irgendwie refinanzieren, sonst funktioniert der halt nicht und ist Charity.
Ja, also zu 100%, man muss es irgendwie realistisch auch betrachten und gucken, wie funktioniert unsere Marktwirtschaft und wie kann man Impact da platzieren, sodass sich auch unsere Unternehmung refinanziert, und da muss man auch die klassischen Hebel nutzen, um da irgendwie zu bestehen. Aber klar, also am Anfang ist man genau mit dieser Mission losgestartet und dachte sich, ja, das muss doch jeder genauso sehen. Aber wenn das dann sich niemand leisten kann oder uns nicht dafür bezahlen will, dann können wir auch nicht von Luft und Liebe leben. Da muss man dann irgendwie aus diesem Trade-off irgendwie gucken, wie kann man das so balancieren, dass man seine Impact-Mission nicht verliert, aber gleichzeitig auch sich als Unternehmen tragen kann.
Oder wie löst du das? Genau, was sind da so deine Gedanken?
Ja, ich glaube, es ist auch immer ein Anpassungsprozess. Also wir haben ja auch Fördermittel am Anfang gehabt, haben die teilweise auch jetzt noch neben normalen Revenue-Streams. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Anpassung an die Realitäten. Also wo kann ich gerade sozusagen maximalen Impact entfalten zu einem oder mit einem Ressourceneinsatz, den ich mir gerade leisten kann, ja? Und gleichzeitig, wo kann ich sozusagen mit dem Know-how, das ich aus meinem Impact-Wirken generiere, auch eventuell neue Revenue-Streams, ja, mögliche Einkommensquellen erschließen. Weil ich glaube, das, was ja ganz spannend in diesem Sektor ist, ist, ich nenne das immer so dieses Dual-Use-Knowledge. Also es gibt Wissen, das du akkumulierst, wenn du dich damit beschäftigst, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und dieses Wissen kannst du Non-Profit einsetzen, um Menschen zu helfen. Du kannst aber das gleiche Wissen auch For-Profit einsetzen, um zum Beispiel, ähnlich wie ihr das macht, Unternehmen zu helfen. Und ich glaube, das ist nicht die einzige Antwort, aber es ist ein Teil der Antwort. Die Geschäftsmodelle sind halt nicht so eindeutig, sondern sie sind eher eine Matrix. Und wie das so ist in Matrixen, dann, wenn du einen Faktor änderst, verändert sich alles. Und das macht es natürlich komplexer und vielleicht auch auf den ersten Blick anfälliger für, dass es eben nicht funktioniert nach den klassischen Regeln. Aber, und da gibt es mittlerweile ja auch akademische Untersuchungen dazu, langfristig macht das deine Organisation, wenn sie bestehen bleibt, sogar resilienter. Was total logisch ist, weil du dich ja den ganzen Tag damit auseinandersetzt, was passiert, wenn ich A und B verändere über einen langen Zeitraum. Das ist ja eine Management-Betrachtung, die viele rein profitorientierte Unternehmen per Definition nicht haben. Die müssen gucken, wie kann ich meine KPI in 3 Monaten steigern. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, es ist halt ein kürzerer Betrachtungszeitraum und der bringt auch Risiken mit sich, weil du vielleicht nicht auf den 3-5-Jahres-Horizont guckst, wobei ihr das ja ständig machen müsst oder Menschen, die solche Organisationen gründen. Deswegen, ich glaube, es kann auch zu einer Superpower werden. Man muss nur bis dahin überleben. Und deswegen sind Finanzierungsmodelle natürlich eine riesen Herausforderung. Und ja, klar, Förderungen, Spenden, eigenes Geld reingesteckt, ist, glaube ich, bei den meisten Impact-Startups immer noch eher die Finanzierung als ein VC, der dir für ein Pitch-Deck deine erste Runde hinsetzt.
Ja,
das stimmt. Aber vielleicht ändert sich das.
Ja, hoffentlich. Genau.
Andererseits ist natürlich auch die Frage, wenn du so purpose-driven bist und möchtest Menschen helfen und ja auch langfristig etwas aufbauen, ist VC-Kapital, das per Definition darauf abzielt, dass du deine Anteile irgendwann loswirst, überhaupt das richtige Instrument für dich? Also wenn man sich selber fragt, möchte ich mein Unternehmen eigentlich in 5 Jahren verkaufen? Und deine Antwort ist auf keinen Fall, ich möchte das die nächsten 30 Jahre machen. Ich glaube, dann kannst du das Kapitel VC erstmal für dich schließen. Und dann kannst du sagen, okay, auch wenn das jetzt irgendwie der Hot Shit ist, über den alle reden, vielleicht muss ich eher gucken mit Blick auf, wie ich auch meine Organisation aufstellen will langfristig. Ja. Ob ich die vielleicht vererben will. Vielleicht soll das ja mal ein Familienunternehmen werden. Dann sind gewisse Finanzierungsformen eher uninteressant. Und dann landet man wahrscheinlich beim klassischen Mittelstand und versucht irgendwann sexy für eine Sparkasse zu werden, damit man einen Unternehmenskredit bekommt. So, das ist 99% der deutschen Wirtschaft funktioniert so. Ist sicherlich auch ein Ansatz. Womit wir aber wieder bei euch sind, denn ihr habt zumindest eine Sache gemacht, die ich ganz spannend finde. Ihr habt euch sehr, sehr früh, also quasi am Anfang entschieden, euch als GmbH zu gründen, also als normale, in Anführungsstrichen, Kapitalgesellschaft, ohne den Zusatz gemeinnützig, hat ein paar steuerliche Implikationen, man bekommt nicht alle Fördermittel, macht es einem auch per se am Anfang nicht so leicht, aber langfristig habt ihr sicherlich ja auch ein Ziel damit verfolgt. Warum habt ihr also diese Entscheidung auch so früh getroffen?
Ja, also genau, wir haben uns, das war tatsächlich eine Entscheidung, über die wir uns lange Gedanken gemacht haben, und es hat beides große Vor- und Nachteile jetzt zwischen gemeinnütziger GmbH und normaler GmbH. Ein großer Vorteil von der gemeinnützigen GmbH wäre zum Beispiel gewesen, also natürlich auch der Gemeinnützigkeitsstatus, aber auch, dass man keine Umsatzsteuer den gemeinnützigen Organisationen berechnen müsste, die dann ja zahlen müssen, aber nicht zurückerstattet bekommen, wie es bei normalen Unternehmen der Fall ist. Das ist ein größeres Thema. Bei uns ist es die GmbH geworden, weil wir ja wollten, dass wir wollten Vololink auf jeden Fall wirklich groß machen. Wir wollen das noch viel weiter skalieren in Deutschland, aber auch dann später mal über Deutschland hinaus. Und da war uns von Anfang an klar, na sicher, dafür braucht eben auch Geld und es braucht ein funktionierendes Geschäftsmodell und vielleicht eben auch mal später ein Business Angel, der da ebenfalls daran glaubt und eben auch noch Kapital für die Skalierung mitbringt, das wir einfach selber nicht haben. Und dafür ist einfach die GmbH besser geeignet, weil man trotzdem noch ein skalierbares Geschäftsmodell für einen Business Angel beispielsweise damit verbinden kann. Es hindert einen ja trotzdem keiner daran, einen positiven Impact zu erzielen und gute Werte damit zu verfolgen. Genau, man hat halt einfach nicht diese Einschränkungen, die dann auch eben mit dem G vor der GmbH noch mit dazukommen.
Ja, und es ist natürlich auch so eine Frage der Betrachtungsweise, wie weit guckt man in die Zukunft. Also ihr habt es ja selber gesagt, eine GmbH bringt dir sofort Vorteile, aber langfristig zumindest ein paar Beschränkungen, die man einfach kennen muss. Gleichzeitig eine GmbH lässt dich halt natürlich von Tag 1 sozusagen rennen müssen lassen. Das war irgendwie falsch formuliert. Die sorgt dafür, dass du rennen musst vom ersten Tag, um zu überleben, bringt dir aber langfristig Vorteile. Was ich ganz interessant finde, viele Organisationen, die als GmbH anfangen, entweder enden sie komplett als GmbH oder sie fangen an, sich irgendwann aufzusplitten in mehrere Entitäten und werden dann zu einer Gruppe, wo eine gemeinnützig ist, eine marktorientiert, dann gibt es immer noch eine dritte Holding drüber. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Hand aufs Herz. Wie oft habt ihr schon drüber nachgedacht, dass die eine Firma eigentlich irgendwann 5 sein müssen?
Ist auf jeden Fall ein Faktor und überlegen wir auch, also ob wir vielleicht auch noch einen Verein oder eine GmbH dranhängen. Einfach weil, ja, manche, also zum Beispiel das Social Mentoring Projekt als Ausgliederung super dafür geeignet wäre und man hätte vielleicht einen einfacheren Zugang auch teilweise zu gewissen, ja, in gewisse Netzwerke. Deswegen ist es schon ein Gedanke, mit dem wir auch grundsätzlich spielen und auch nicht ausgeschlossen für die Zukunft.
Aber aktuell bleibt er erstmal bei einer GmbH, die funktionieren soll. Und jetzt waren wir vorhin, oder jetzt ein Teil der Zeit, relativ theoretisch, aber wir gehen nochmal zurück in die Praxis, um auch nochmal zu schauen, von der ersten sozusagen, von dem ersten Rat, hört auf damit, zu heute. Mittlerweile habt ihr Amazon und Dell unter anderem als Partner, also zwei der größten Konzerne der Welt. Wie ist sozusagen dieser Sprung passiert, ja, dass ihr da auf einmal in Kontakt wart und dann auch eine Partnerschaft eingegangen seid? Und wie fühlt sich das im Alltag an? Also ist das ein anderes Arbeiten, als wenn man mit der kleinen NGO oder dem Lehrstuhl zusammenarbeitet?
Ja, also das war natürlich irgendwo auch von Anfang an unser Ziel, auch mit tollen großen Partnern zusammenzuarbeiten. Aber so am Anfang der Gründung hätte ich da auch, oder konnte ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und das hat sich ja Stück für Stück echt großartig entwickelt. Auch durch das Netzwerk, in das wir reingestoßen sind über unsere erste Förderung. Und genau diese Partnerschaften jetzt mit Amazon und Dell wären auch ohne den ein oder anderen Kontakt gar nicht zustande gekommen. Aber natürlich muss man schon was dafür tun, dass man erstmal in diese Netzwerke und Gespräche und Kontakte, dass man an die rankommt, um dann auch in solche Riesenkonzerne einen Einstieg zu finden. Und es ist ja tatsächlich aber ein sehr angenehmes Arbeiten, weil natürlich große Unternehmen, da läuft schon alles sehr geordnet, sehr professionell und die unterstützen dann einen auch gut, haben schon eben auch ihre Rahmenprozesse, wie sie auch mit anderen Kooperationspartnern umgehen und bringen da natürlich auch richtig viel Wissen und Erfahrung mit ein, so dass man da auch viel zurückbekommt und nicht das Rad neu erfinden muss, sondern wirklich da auch viel von denen lernen kann. Und was eben bei Amazon und Dell eben richtig klasse ist, die haben einen super Erfahrungsschatz, arbeiten oder sind richtig weit vorne dran, wenn es um Digitalisierung, wenn es um neue Technologien wie KI oder auch sogar IT-Security geht. Und deswegen wollten wir natürlich auch früh mit denen zusammenarbeiten, dass die auch ihr Wissen in unseren Projekten über Mitarbeitende, über Mentoren einbringen können und auch mit IT-Studierenden teilen können, um da noch bessere Ergebnisse und professionellere Ergebnisse auch zu erzielen in den Projekten.
Ja. Und man muss natürlich sagen, die sind auch einfach sehr weit, was Impact-Wirkungsstrukturen angeht innerhalb der Unternehmen. Also das ist klar, man kann es auch aus einer anderen Perspektive angucken, aber das, was gemacht wird, können sich auch viele Unternehmen hier im deutschen Mittelstand vielleicht auch einfach gerade nicht leisten. Und das können solche Unternehmen halt schon. Und das versuchen wir natürlich auch, jeden Impact in positivem Sinne für den Sozialsektor auch mobil zu machen.
Ja, und von eben dem Großkonzern nochmal zurück zu euch, die ja immer noch mehr oder minder ein Zwei-Freunde-Startup seid. Ich würde gern nochmal ein, zwei Punkte ansprechen, was das auch bedeutet im Alltag. Weil ich ja auch selbst gesehen habe, auch bei anderen, was es bedeutet, wenn man persönlich befreundet ist. Was tut das auch mit so einer langjährigen Freundschaft, wenn man auf einmal sich abends nicht mehr zum Bier trinken trifft, sondern drüber zu reden, wie viele Wochen das Geld noch reicht?
Ja, ich weiß nicht, ich kann gerne mal anfangen. Also für mich hat sich eigentlich ziemlich natürlich angefühlt, dieser Schritt oder dieser Wechsel in die Selbstständigkeit. Natürlich hat sich es irgendwo verändert. Wir sind jetzt auch an zwei unterschiedlichen Standorten. Das Privatleben hat auch irgendwie unterschiedliche Richtungen angenommen, aber gleichzeitig hat man sich als Freunde nicht gewonnen und hat eher noch eine neue Dimension dazu gewonnen, was es irgendwie auch cool macht. Und man kann sich auch einfach auf den anderen verlassen. Man hat irgendwie ein Gefühl für die andere Person, wie sie denkt, wie sie handelt. Und deswegen fand ich es eigentlich, irgendwie man hat eher eine neue Dimension noch dazu gewonnen, die sich gar nicht so unnatürlich irgendwo angefühlt hat.
Ja, also stärkt auch total die Freundschaft und klar, wir arbeiten recht intensiv zusammen, aber wir machen natürlich trotzdem auch weiterhin Privatsachen und sprechen dann nicht nur die ganze Zeit über Vololink, waren auch so gemeinsam mal in Urlaub. Und ja, ich denke, die meisten, oder ist ja, glaube ich, so, dass die meisten Startups auch früher oder später aufgrund des Teams scheitern, zumindest relativ viel in Prozent gemessen. Und da ist natürlich schon gut, wenn man sich auch so vorher schon gut kennt. Und da, ja, mache ich mir deswegen auch bei uns zum Glück überhaupt keine Gedanken.
Was für eine schöne Antwort. Spielt es dann eigentlich eine Rolle im positiven Sinne, dass ihr eben örtlich getrennt lebt und arbeitet? Also Moritz, du in Halle, in Sachsen-Anhalt, Jade in München, in Bayern. Also um sich persönlich an die Gurgel zu gehen, muss man immer noch 3 Stunden Zug fahren. Hilft das auch manchmal?
Bestimmt. Also ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile. Nachteil ist ganz sicher, dass man halt nicht jeden Tag zusammen im gleichen Office hockt und sich einfach mal über die Laptop-Kante hinaus kurz anhauen kann und dann immer doch irgendwie der Umweg über einen Remote-Call tätigt werden muss. Also das ist schon ein bisschen andere Dynamik, als es vielleicht sonst in Startups wäre. Es hat aber auch Vorteile. Also wir können jetzt schon so ein bisschen größer denken, auch in Standorten denken. Dell zum Beispiel ist in Halle in Sachsen-Anhalt. So, dann kann man so das Netzwerk dort nutzen. Ich kann genauso gut das Netzwerk in München. Hier gibt es eine riesen Impact-Infrastruktur, viel Förderung auch und kann das nutzen und kann langfristig vielleicht auch schon so in Standorten denken und gucken, dass man das so deutschlandweit aufsetzt. Also es hat beides Vor- und Nachteile.
Moritz schweigt. Ja. Das ist auch in Ordnung.
Gehe ich aber ganz mit, kann ich gar nicht mehr zu ergänzen.
Ja. Dann kommen wir zum Abschluss nochmal auf die Zukunft. Ihr habt ja wie ein gutes Impact-Startup eine große Vision formuliert und ihr habt die in eurem Fall auch quantifiziert. Ihr sagt, euer Ziel ist 1 Million Stunden an IT-Know-how in soziale Unternehmen oder soziale Organisationen bringen. Jetzt frage ich euch nicht, wie weit ihr da seid, ob es nun 2 oder 7% sind. Was mich vielmehr interessiert ist, was glaubt ihr, muss sich grundsätzlich in Deutschland noch verändern oder verbessern, dass nicht nur dieses Ziel, sondern viele wirkungsorientierte Ziele erfüllt werden können? Also Finanzierung ist ein Punkt, habt ihr schon angesprochen, aber was sind die Rahmenbedingungen, unter denen ihr sagt, dann seid ihr auch selber selbstbewusst, dass ihr die 1 Million Stunden hinbekommt?
Also zu unserer Vision an sich, ich denke, man bekommt es auch gerade in Deutschland eben mit, dass ja alle über Reformen reden. Es geht auch viel darum geht, wie viel, weiß nicht, Sozialwirtschaft man sich noch leisten kann. Und da ist einfach unsere Überzeugung, dass da im Wesentlichen die Digitalisierung auch über die Zukunftsfähigkeit der Sozialwirtschaft von extrem vielen tollen sozialen Organisationen entscheidet und dass deswegen da was passieren muss und deswegen auch diese 1 Million Stunden, die wir da sinnvoll über uns und eben über unser Netzwerk an Hochschulen, Tech-Unternehmen sinnvoll in den Sozialsektor bringen wollen. Und ja, was müsste sich dazu noch ändern? Was würde es erleichtern? Also natürlich kann man auch an der Förderlandschaft vielleicht das eine oder andere noch ändern, dass man einfach gerade auch Impact-Startups, aber gar nicht nur Startups, sondern auch andere Organisationen, Unternehmen, die sich einfach für gesellschaftlichen Mehrwert einsetzen, noch strukturierter fördert. Es gibt hier und da tolle Initiativen und Programme. Ich glaube, man muss jetzt einfach noch vernetzter denken. Da ist ja auch die Social Impact Republic eben das Beispiel, weil es eben nicht nur in einem Standort ist, in Leipzig beispielsweise, sondern deutschlandweit da Standorte vernetzt. Und ich glaube, ja, wenn wir da das weiterfahren, auch deutschlandweit, später mal europaweit zu denken, wie wir da sinnvoll, ja, wie wir es ja auch bei Technologieclustern schon machen, wie wir da Impact-Unternehmen zusammenbringen und ergänzen, dann kommen wir da voran. Ja, also nur so kommen wir da voran.
Ich glaube, Impact hat auch einen riesen Business Case und wenn man sich die Soziallandschaft anguckt, wie viel Kosten sich der Staat auch spart, dadurch, dass es so einen riesen Sozialsektor in Deutschland gibt, wenn der wegbricht, das ist auch ein ganz klassischer Business Case im Endeffekt. Ich glaube, da muss sich einfach so ein bisschen die Wahrnehmung ändern und dann natürlich auch so ein paar politische Faktoren, irgendwie Incentives gesetzt werden, dass Impact noch mehr belohnt wird in allen möglichen Bereichen und Aspekten. Dann glaube ich, ist es auch eine Rechnung oder ein Business Case im ganz klassischen Sinne, der sich irgendwann rechnet. Vielleicht ist es immer so dieser sehr kurzfristige Gedanke, der sehr kapitalistisch geprägt ist. Aber langfristig ist Impact oder ja, kannst du ja auch ein bisschen ganz High-Level Naturkatastrophen und sonst was leicht runterbrechen, wie sich das auch monetär auf unsere Gesellschaft auswirken würde. Und wenn man da schon frühzeitig was dagegen tut, sich das auch rechnen würde. Das wird nur noch nicht so richtig wahrgenommen.
Ja, unterschreibe ich vollkommen. Ich würde noch hinzufügen, je mehr Leute es wagen, solche Unternehmen zu gründen, obwohl ihnen gesagt wurde, lasst es bleiben, desto mehr Proof of Concept gibt es und desto mehr Motivation gibt es, auch ähnliche Dinge aufzubauen oder für das Thema, für das man sich selber interessiert und das Problem, das man lösen möchte, anzuwenden. Und deswegen finde ich super cool, dass ihr das macht und euch da nicht von eurem Weg abbringen lasst und natürlich auch hier warten, eure Geschichte erzählt habt. Jade Diet und Moritz Hall von Vololink und mehr zu ihrem Unternehmen und ihrer Arbeit gibt es natürlich auf ihrer Webseite und wir haben es auch nochmal zusammengefasst auf publicvaluehub.com und diese Folge des Impact-Runde Podcasts und alle anderen, die gibt's bei Apple Music, Spotify und wo auch immer ihr Podcasts findet. Schaut also nach, abonniert uns und nächste Woche dann die nächste Gründungsgeschichte. Aber erstmal vielen Dank an euch, Jade und Moritz.
Danke auch, Alex.